Inforadio Podcast.
Das Forum im Sommer mit ausgewählten Wiederholungen. Heute Armut und soziale Ausgrenzung. Wege aus der Armut vom 4. Juli. Die Europäische Union hat das Jahr 2010 zum Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt. Denn viele Menschen sind in Europa von Armut bedroht. In Deutschland sind es 11,5 Millionen Menschen, rund 14% der Bevölkerung. Betroffen sind vor allem Frauen, alleinerziehende Mütter, Kinder, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Arbeitnehmer über 50 und immer häufiger sind es auch Rentner, die nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit in die Altersarmut rutschen. Armut und soziale Ausgrenzung, Wege aus der Armut. In unserer Sendung wollen wir über die konkreten Auswirkungen von Armut diskutieren. Als Podiumsgäste begrüße ich Peter Klever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, BDA. Sibyl Klotz, Sozialstadträtin in Tempelhof-Schöneberg. Andreas Geiger, alleinerziehender Vater von 2 Töchtern und Berater von Hartz-IV-Empfängern. Brigitte Podmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Und Stefan Selke, Professor für Soziologie an der Hochschule in Furtwangen. Mein Name ist Ute Holzei und ich bedanke mich, dass hier so viele Leute gekommen sind und Interesse an der Sendung haben. Und ich möchte mich gleichzeitig an dieser Stelle für die freundliche Zusammenarbeit mit der Nationalen Armutskonferenz bedanken, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Ja, was bedeutet Armut für Mütter, Kinder, Jugendliche und Rentner? Können sie eigentlich noch am sozialen Leben teilnehmen? Armut ist ja nicht irgendwas Abstraktes, wo man sagt, das ist Hartz IV und damit ist das abgehakt, sondern es ist ja was ganz Konkretes. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir damit anfangen, dass wir alle sagen, oder was wir vielleicht auch denken oder was wir erlebt haben. Wir haben ja hier verschiedene Podiumsteilnehmer, die auch mit Hartz-IV-Empfängern zusammenarbeiten. Was bedeutet das eigentlich? Worauf müssen Arme in Deutschland verzichten? Das soll eine kleine Stimmen- und auch atmosphärische Collage werden. Ich fange vielleicht einfach mal an. Und zwar sage ich, arme Rentner können nie mehr in ihrem Leben ans Meer fahren. Frau Klotz.
Ja, arme Menschen können niemals spontan sich etwas leisten, wenn sie Lust dazu haben und nicht aufs Geld gucken. Sie müssen immer aufs Geld gucken, immer, immer.
Herr Selke.
Ja, arme Menschen leiden vor allen Dingen unter der Perspektivlosigkeit, die mit Armut verbunden ist. Es geht nicht nur um ökonomische Armut, sondern es geht auch ganz oft um so diese Gefühlslage, die damit verbunden ist. Das heißt, sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft fühlen zu können und keine Perspektive zu haben, das ist auch Armut.
Herr Geiger.
Ja, ich denke, Armut gerade bei Kindern, Jugendlichen oder bei armen Eltern ist in erster Linie ein Ausgrenzungsproblem. Es beginnt bei der materiellen Armut, geht dann weiter in räumliche Armut, geht so weit, dass Kinder nicht bei Klassenfahrten teilnehmen oder bei Geburtstagen, habe ich schon öfters erlebt. Man hat die 5 Euro nicht, um für übermorgen mal ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Man kann andere Kinder nicht so bei sich einladen, wie man möchte. Da beginnen Ausgrenzungsprozesse und das, denke ich, ist einer der schwierigsten Aspekte momentan bei dieser Armutsdiskussion.
Frau Podmer.
Ja, Armut ist für mich, wenn zum Beispiel Kinder nicht mehr an einem Schulmittagessen teilnehmen oder wenn sie mit ihren Freunden nicht mehr selbstverständlich zum Eisessen mitgehen können, wenn sie an einer Klassenfahrt nicht teilnehmen können. Also wenn sie sozusagen, weil sie kein Geld haben, nicht mehr mit dabei sind.
Herr Klever?
Also ich glaube, das Schlimmste ist, dass in unserer Gesellschaft dem armen Menschen oft mit Respektlosigkeit begegnet wird und dass er das spürt. Es ist oft nicht die Frage, dass ich den Euro 2-mal umdrehen muss, sondern dass ich an den Rand gedrängt werde. Und deshalb glaube ich, das Armutsthema ist nicht, wenn es um die Emotionen der Menschen geht, in allererster Linie, das ist es auch, ein materielles Thema, sondern es ist die mangelnde Anerkennung in unserer Gesellschaft.
Ich bin von der Aktion Wundertüte der AWO in Südwest. Wir machen etwas für Jugendliche und Schüler und für jugendliche Schüler haben wir erlebt, dass es heißen kann, dass trotz erfolgreichem Schulabschluss man nicht am Abschlussball teilnehmen kann, weil einfach das Geld für die Kleidung fehlt.
Mein Name ist Gisela Krüger, ich bin Mitarbeiterin bei der Arbeiterwohlfahrt. Für mich ist Armut, wenn sich eine 50-jährige Frau, weil sie sich mal schön machen möchte, den Lippenstift klauen muss, weil sie ihn nicht bezahlen kann.
Ja, Frank Steger, Berliner Arbeitslosenzentrum, eine Einrichtung der Evangelischen Kirche. Wir beraten seit 30 Jahren Arbeitslose. In den letzten 5 Jahren ist aus der Arbeitslosenberatung Sozialhilfeberatung geworden, weil ja Arbeitslosengeld II letztlich Sozialhilfe für Erwerbsfähige ist. Wir sind in dieser Woche mit einem Beratungsbus der Wohlfahrtsverbände vor Ort und erleben dort immer wieder, dass die Menschen sich gegenüber den Behörden ausgeliefert fühlen. Sie haben nicht den Eindruck, dort respektvoll behandelt zu werden. Insofern kann ich das auch unterstützen, was Herr Klever sagt. Und ich denke, da haben wir von Seiten der Ämter und Behörden, die sich um die Menschen kümmern sollen, noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, insbesondere in Sachen Bürgerfreundlichkeit.
Mein Name ist Carlo Warmann, Caritas Schuld- und Insolvenzberatung in Berlin-Mitte. Bei uns tauchen viele arme Menschen auf, die Schulden haben. Das Wort Schulden kam bisher noch nicht vor. Schulden machen krank, führen in Isolation, in Depressionen. Und alles, was vorher schon gesagt war, kann ich nur bestätigen. Auch zu mir kommen Menschen, die seit 10, 12 Jahren nicht mehr im Kino waren, nicht am sozialen Leben teilnehmen können. Und genauso auch die Problematik mit den Kindern, dass sie in der Schule eben nicht die Klamotten tragen können, die von anderen erwartet werden, dass sie dadurch allein schon ausgegrenzt werden. Die Problematik mit den Kindergeburtstagen, Klassenreisen und so weiter, genau das alles kennen wir auch.
Ja, Liane Brückner aus Berlin. Ich bin 50 Jahre alt. Selbst betroffen von Hartz IV, nach 30-jähriger Berufstätigkeit musste ich sogar meinen Lebensmittelpunkt verlassen. Ich kann mich nur den Leuten allen anschließen, meinen Vorrednern, alles stimmt. Und es ist wirklich, dass man keine Zukunftsaussicht mehr hat. Wenn man zum Beispiel wie ich mehrere Vermittlungshemmnisse hat, wie zum Beispiel über 50, alleinstehend, ja, mit 3 Berufsausbildungen überqualifiziert. Schon alleine dieser Ausdruck, ne, überqualifiziert heißt im Grunde genommen nur zu alt und zu teuer. Und dann keine Zukunftsaussichten zu haben, dass sich das jemals ändern wird zum Positiven, sondern nur zum Nachteil, das ist wirklich eine Sache, die macht krank. Krank und hoffnungslos.
Vielen Dank.
Darf ich mal was dazwischen sagen? Hier wirkt schon etwas, was in unserer Gesellschaft passiert. Dass man Ihnen einredet, als allererstes, was sind Ihre Vermittlungshemmnisse? Wer fragt Sie eigentlich mal danach, was können Sie gut? Mit Sicherheit können Sie was gut. Ich bin 100% überzeugt, dass es Dinge gibt, wo Sie Erfolg hatten, wo Sie Anerkennung gefunden haben. Und das muss man wieder rausarbeiten. Und das hat was mit der Frage zu tun, wie unsere Behörden auch ausgebildet werden. Das ist oft nicht der schlechte Wille der Leute, sondern die lernen nicht, den Menschen respektvoll zu begegnen und ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken. Anstatt laufend zu sagen, du bist alt, du bist krank, du kannst das nicht. Ich kann doch ein Bein abhaben und trotzdem super gut arbeiten. Ich kann kein Marathon mehr laufen, das weiß ich. Aber behindert sein, alt sein, heißt doch nicht leistungsgemindert sein oder unfähig sein. Und deshalb finde ich es eigentlich traurig, dass Sie selber schon sagen, ich habe 5 Vermittlungshemmnisse, anstatt zu sagen, ich kann 10 gute Sachen. Und damit will ich versuchen, auch wieder doch einen neuen Anfang zu machen.
Ich bemühe nicht so oft Gott, ne? Aber Ihr Wort in Gottes Ohren und in Ohren der Arbeitgeber, dass Menschen eine Chance bekommen, die über 50 sind und die natürlich was können und die überqualifiziert sind, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen. Das sage ich einfach mal als Moderatorin, das muss ich einfach sagen, weil wir gerade eine Rundreise gemacht haben und viele Frauen erlebt haben, die alleinerziehend sind, sich um ihr Kind bekümmern, die überschuldet sind und die gerne arbeiten möchten und keine Chance bekommen. Also vielleicht können wir darüber nachher auch mal reden, ob die Arbeitgeber vielleicht sich da auch nicht mal zusammenschließen können, mit Projekten zusammenarbeiten können, damit solche Menschen wie Sie zum Beispiel eine Chance bekommen. Frau Klotz.
Genau so ist es, was hier gesagt wurde über die Freundlichkeit und Bürgerfreundlichkeit von Behörden oder die mangelnde, ist richtig. Wir haben da einen enormen Nachholbedarf, ist überhaupt kein Thema. Aber die Erfahrung, dass sie nicht bei ihren Stärken angepackt werden, das reden ihnen ja nicht die Behörden ein. Das sind ja nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltung, die sagen, na, sie sind aber mit multiplen Hemmnissen ausgestattet, sondern sie erleben das, wenn sie sich um Arbeit bemühen. Es schlägt ihnen entgegen bei den Arbeitgebern, die eben Leute über 50 nicht mehr einstellen. einstellen wollen, weil sie davon ausgehen, dass sie leistungsgemindert sind, die Alleinerziehende nicht einstellen wollen, die auch Frauen zum Teil nicht einstellen wollen. Und insofern ist das bitte kein Problem von Behörden, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und als solches würde ich es auch gerne verhandeln.
Herr Geiger, Sie beraten ja Hartz-IV-Empfänger und ich glaube, Sie haben auch selbst zu kämpfen, nicht?
Ja, ich habe selbst zu kämpfen. Nein, ich berate auch. Ich kenne die Erfahrung auch nur zu gut. Aber es fängt nicht bei 50 an, es fängt in der Regel ab Mitte 30, 40 Jahren an. Ist ein großes Problem ist, ich mache öfters Beistandschaften, da kriegt man dann von den Mitarbeiterinnen zu hören, für sie hätte ich eine Pförtnerstelle, aber die gibt es ja gar nicht mehr. Hatte ich schon gehört, ist dann aufgefallen. Ich denke, die soziale Kompetenz ist ein Riesenproblem bei den Jobcenterberatungen. Wir hatten auch, was Herr Kleber vorhin sagte, es ist sehr oft, die Menschen kommen zu uns in die Beratung und die sind froh, wenn ihnen überhaupt mal jemand zuhört. Wenn sie gesagt kriegen, ich habe alle 6 Monate, habe ich 20 Minuten Zeit für sie, dann wird die Eingliederungsvereinbarung hingeklatscht, dann werden die Leute wieder weggeschickt. Ich hatte kürzlich einen Fall von einem Schlosser, gelernter Schlosser, Anfang 40, 3 Kinder, schwer zuckerkranke Frau. Der hätte eine Mechatroniker-Umschulung gebraucht, weil Schlosser gibt es ja in dem Sinn nicht mehr. Dem ist gesagt worden, er ist zu alt. Er hat dann nach 3 Euro-Jobs mal gefragt, was soll ich denn die nächsten 20 Jahre machen? Da ist ihm vom Sachbearbeiter wirklich gesagt worden, ich war dann nachher beim Vorgesetzten, da ist gesagt worden, naja, ich kann Ihnen alle halbe Jahre einen 1-Euro-Job anbieten, mehr kann ich nicht machen. Dafür muss ich auch die aktive Vermittlung der Arbeitsbehörden. Früher gab es mal eine Zeit in meiner Jugend, da ist man aufs Arbeitsamt gegangen, da ist einem ein Arbeitsplatz auch angeboten worden. Heute wird man zu einer privaten Dienstleistungsvermittlungsagentur geschickt, die dann vielleicht noch weitervermittelt, aber es wird einem überhaupt, ich habe noch niemanden erlebt, dem was angeboten wird. Es ist eine völlig einseitige Geschichte. Ich meine, Sie werden das dann natürlich wissen, es wird viel gefordert, es wird wenig gefördert. Von allen Paragraphen, die wir im SGB II haben, ist ein Paragraph, der ein Recht des Arbeitslosen enthält und es ist das Recht, Paragraph 14, auf einen persönlichen Ansprechpartner. Das ist der einzige Rechtsparagraph, der umgesetzt werden muss.
Herr Selke, Sie waren eben auch, als Herr Kleber gesprochen hat, richtig empört und sagten, jetzt will ich auch mal was dazu sagen.
Ich Jetzt haben Sie die bin Chance. Deswegen empört, weil das eine typische Problemverlagerung ist. Die ganze Diskussion ist eine Problemverlagerung. Das ist deswegen nicht falsch, was gesagt wird. Das ist alles richtig. Aber es ist, wenn man das mal ein bisschen von einer Vogelperspektive anschaut, eben nur die halbe Wahrheit. Es geht doch nicht darum, jemandem zu sagen, such deine Potenziale oder deine Kompetenzen. Das ist ja geradezu New Age-artig, ja, dass jeder irgendwie noch einen Wert hat. Das ist ja schon Ausdruck eines Menschenbildes, dass die letztliche Verantwortung für jeden sozusagen in einen selbst reinverlegt. Jeder ist ein Selbstwertunternehmer, Selbstkraftunternehmer. Jeder muss selbst seine Potenziale aktiv anbieten. Das war das, was Sie vorhin, Herr Geiger, sagten auch. Ja. Und das Problem liegt eigentlich an einer ganz anderen Stelle. Das ist seit 20 Jahren mindestens, wird das in der Sozialwissenschaft diskutiert, nämlich dass ein großer Teil der Gesellschaft dauerhaft exkludiert ist, ausgeschlossen ist, weil sie überflüssig sind, weil nämlich unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft auf immer mehr Automations-, Rationalisierungsprozessen und Programmen basiert und man Menschen vor allen Dingen mit geringer Qualifikation schlichtweg irgendwann nicht braucht, jetzt schon nicht brauchen wird. Bis 2020 steigt die Anzahl derjenigen, die keinen qualifizierten Berufsabschluss haben und dann auch keine Stelle finden, um das Doppelte. Das heißt, wir bekommen dauerhaft eine ganze Schicht in der Gesellschaft, die nicht aktiv im Erwerbsprozess tätig sein wird. Und die eigentliche Frage, deswegen finde ich, ist es nur die halbe Wahrheit, ist doch die, wie kann der Wert eines Menschen in unserer Gesellschaft auch noch bestehen und garantiert werden, unabhängig von seiner Stellung im Erwerbsprozess. Deswegen ist es die halbe Wahrheit, nur darauf hinzuweisen, die Vermittlungsprozesse müssen besser werden, die müssen menschlicher werden oder suche deine Potenziale, denke positiv. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das kann nicht die Lösung des strukturellen Problems sein, dass wir nämlich dauerhaft einen riesigen Wandel haben unserer Gesellschaftsstruktur, also auch gerade was Erwerbsanteilige angeht.
Frau Puttmer, zum Schluss der Runde. Rot-Grün haben ja Hartz IV eingeführt. Meine
Frage.
Ich lasse
mich in Mithaftung nehmen.
Wie bitte?
Keine Feigheit. Ich lasse mich in Mithaftung nehmen. Da sind ungeheuer viele Fehler gemacht worden. Hartz IV, da würde ich mal sagen, da war die Regierung nicht vertragstreu. Also das Versprechen lautete fordern und fördern. Das Fordern hat die Regierung rabiat umgesetzt und das Fördern ist weitestgehend ausgeblieben. Und von daher kann ich nur sagen, das, was am Ende dabei herausgekommen ist, muss dringend korrigiert werden.
Armut in Deutschland. Jetzt gleich soll es um Hilfsprojekte gehen. Was können solche Projekte tatsächlich leisten? Dazu gleich mehr. Wir nehmen das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zum Anlass, im Forum über Armut und Wege aus der Armut zu diskutieren. In dieser Viertelstunde wollen wir einige der zahlreichen Hilfsprojekte, die es hier in Berlin gibt, kurz vorstellen und fragen, was die Hilfsprojekte eigentlich leisten können. Wir haben hier Mitarbeiter von verschiedenen Projekten zu Besuch. Gisela Krüger ist eine davon. Sie arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt und ist Fachreferentin für freie Straffälligenhilfe und Wohnungslose. Ihr Schwerpunkt ist die Frauenarmut. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was für Projekte Sie da betreuen.
Ich betreue ein Projekt mit Namen Integration statt Ausgrenzung, Kleiderwerkstatt und dazugehörige zwei Second-Hand-Läden. Diese Einrichtung ISAK gibt Frauen, die zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die sie aber nicht zahlen können, die Möglichkeit, die Strafe gemeinnützig abzuarbeiten. Unser Angebot richtet sich insbesondere an Frauen, die in ihrer Arbeitsfähigkeit sehr eingeschränkt sind. Das heißt, sie sind psychisch krank, vielfach körperlich krank, suchtmittelabhängig. Und wir geben ihnen ein ganz niedrigschwelliges Arbeitsangebot, das wirklich auf ihre Fähigkeiten abgestimmt ist, um einfach Haft zu vermeiden. Oder wir holen die Frauen auch aus dem Gefängnis, nachdem sie die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten haben.
Jetzt fragt man natürlich, warum sind die Frauen straffällig geworden?
Wollte ich gerade dazu kommen. Wir sind beim Thema Armut. Wir sagen, das ist die Frauen, die wir betreuen. Sprechen wir von der Armutskriminalität. Also die Delikte sind zu über 30% Schwarzfahren, gefolgt von Diebstahl und Betrug. Da ist allerdings der Schaden häufig unter zweistelligen Betrag, in jedem Falle unter einem dreistelligen Betrag. Es sind die Frauen, ja, wie ich vorhin gesagt habe, sie klauen einen Lippenstift, weil sie auch mal sich schön machen wollen. Oder sie klauen Lebensmittel oder Bekleidung.
Und dafür muss ich denn den Knast?
Dafür müssen sie, wenn sie, sie sind zu einer Geldstrafe verurteilt, wenn sie sie nicht zahlen können, in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sind, nicht schlecht informiert sind, landen sie im Gefängnis. Und was das Schlimmste ist, dass ihre Kinder, die häufig im Haushalt leben, ins Heim müssen, solange wie die Mutter im Gefängnis ist.
Wir haben hier ein weiteres Projekt. Das Projekt heißt Wundertüte und betreut wird es von Michael
Radeloff. Ja, das ist ein Projekt der AWO in Friedenau. Wir sind ein Ortsverband der AWO. Das Projekt läuft auf der Basis rein ehrenamtlich. Wir haben uns überlegt, dass die AWO ja mal gegründet worden ist als Selbsthilfeorganisation für Arbeiter. Und dass so ein Kernsatz immer war, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Wir wenden uns deshalb an bedürftige Kinder in der Schule. Das machen wir, indem wir die Schulen direkt ansprechen und uns von Lehrern, Schulleitern Kinder benennen lassen, die Unterstützung brauchen. Und diese Kinder unterstützen wir mit Sachspenden. Das kann ein Taschenrechner sein, ein Schulranzen, ein Zuschuss für eine Reise oder für Sportkleidung. Und das machen wir auch im Hinblick auf die Anerkennung, die diese Kinder dadurch empfinden, dass sich jemand um sie kümmert, ihnen zur Seite steht, wenn sie sich anstrengen, in der Schule aus ihrem Leben etwas zu machen.
Muss man dafür 20 bis 30 Anträge ausfüllen oder wie funktioniert das mit Ihrer Hilfe?
Genau, das tun wir nicht. Deshalb der Weg über die Lehrer und Schulleiter. Wenn uns ein Lehrer ein Kind benennt und Spende vorschlägt, dann folgen wir dem. Also es gibt keinerlei Anträge. Wir verlassen uns ganz und gar auf die Kenntnis und das Einfühlungsvermögen der Lehrer.
Wunderbar. Ein weiteres Projekt macht Frank Steger und er fährt mit einem Bus durch die Bezirke und berät. Was beraten Sie, Herr Steger?
Ja, wir haben in unserer langjährigen Beratungspraxis festgestellt, dass die Jobcenter ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht ausreichend nachkommen. Sie haben ja nach dem Sozialgesetzbuch 1 die Aufgabe, die Bürger, die bedürftig sind, umfassend zu beraten, Auskunft zu geben, auch über Sozialleistungen. Dem kommen die Ämter völlig unzureichend nach. Einmal hat man jedenfalls hier in Berlin überhaupt keine Möglichkeit, telefonisch zum Beispiel an den Sachbearbeiter heranzukommen. Die Mitarbeiter sind zum Teil unzureichend qualifiziert und es führt dazu, dass Menschen die Bescheide, die sie von der Behörde bekommen, wenn sie dazu Fragen haben, dann diese nicht beantwortet bekommen. Jedenfalls haben sie den Eindruck, diesem System irgendwie ausgeliefert zu sein. Ansprechpartner sind nicht da. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir weisen darauf hin, dass es Sozialberatung gibt in der Stadt. Wir warten nicht darauf, dass die Leute zu uns kommen, sondern gehen direkt vor Ort, beraten direkt vor dem Jobcenter, machen das als eine kurzfristige Aktion. Wir können ja nicht das ganze Jahr über vor den Jobcentern stehen, aber weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Menschen sich Unterstützung holen können, zum Beispiel bei den Sozialberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände. Und verbinden das Ganze aber auch mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion, um darauf zu drängen, dass sich die Zustände in den Jobcentern verändern und tragen mit dazu bei, dass die Rechtsposition der Menschen verbessert wird.
Mit Erfolg?
Also die Rückmeldungen sind ausgesprochen positiv. Die Leute sind unendlich dankbar, dass es sowas überhaupt gibt. Viele wissen das gar nicht und erst durch diese Aktion wird es deutlich, dass es eben niedrigschwellige Angebote gibt. Und insofern können wir sagen, dass das einen Erfolg hat.
Der Letzte im Bunde ist Herr Warmann. Und der kümmert sich um ein Problem, das habe ich jetzt auch gelernt, was ganz wichtig ist oder auch drängend für Hartz-IV-Empfänger, das ist die Verschuldung.
Ja, ist richtig. Ich arbeite in der Caritas Schuldnerberatung und Insolvenzberatung Berlin-Mitte. Wir sind eine sogenannte geeignete Stelle, die offiziell staatlich anerkannt ist und Verbraucherinsolvenzverfahren beraten darf. Machen aber nicht nur Insolvenzberatung, sondern auch noch klassische Schuldnerberatung. Zu uns kommen Bürger aus dem Stadtteil Mitte von Menschen, die völlig den Überblick verloren haben, völlig verzweifelt sind, mit Plastiktüten, viele Alleinerziehende, viele kranke Menschen, die sich nicht mehr in den Briefkasten trauen, weil sie Angst vor der nächsten Rechnung haben oder vom nächsten Mahn- oder Vollstreckungsbescheid. Und bis hin zum Unternehmer oder ehemaligen Unternehmer, der die Schulden auf Diskette rüberschiebt oder auf CD. Und ich kann dann gucken, in welchen Excel-Tabellen er wie viel Schulden hat. Wir machen die klassische Schuldnerberatung. Wir haben offene Sprechstunden im Jobcenter zweimal die Woche. Wir machen Jugendschuldnerberatung, haben im Jugendberatungshaus extra Sprechstunden. Wir machen präventive Schuldnerberatung. Das heißt, wir gehen an Schulen und haben pro Jahr über 1000 Schüler etwa, die wir über die Risiken, Verschuldungsrisiken informieren. Da ist die Finanzierung gerade weggebrochen, wird dies dann nur noch über Spenden zurzeit finanziert. Möglicherweise ist Ende des nächsten Schuljahres das alles vorbei wieder.
Ist es eigentlich mehr geworden? Bei Ihrer Beratung kommen immer mehr Leute an, die verschuldet sind, oder nimmt das ab?
Nein, es kommen immer mehr an. Wir haben das Problem, dass wir haben vorhin darüber gesprochen, motivieren. Wir machen nicht kommerzielle Schuldnerberatung. Das heißt, wir versuchen, die Leute zu motivieren. Wir arbeiten im Netzwerk und versuchen, die wieder in Arbeit zu bringen, dass sie auch an sich selbst arbeiten und wieder persönliche Hoffnung schöpfen. Das ist der eine Punkt. Nur wenn wir jetzt immer mehr Menschen haben, die nur noch Zeitverträge haben, die Halbtagsjobs haben oder die nur ganz wenig verdienen. Ich habe Menschen, die haben 40-Stunden-Woche und kommen mit 700-800 Euro im Monat nach Hause. Das ist ja die Frage, wofür arbeite ich überhaupt noch und wie kann ich da noch Schulden regulieren? Das geht alles gar nicht. Da haben wir ein Riesenproblem und das wird immer mehr. Das hatten wir, ich bin seit 20 Jahren Schuldnerberater und das hat in den letzten Jahren ganz verstärkt zugenommen.
Da fragt man sich natürlich, und das ist jetzt auch ans Podium die Frage, was können solche Projekte eigentlich überhaupt leisten? Als Podiumsgäste begrüße ich Peter Klever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, BDA, Sibyl Klotz, Sozialstadträtin in Tempelhof-Schöneberg, Andreas Geiger, alleinerziehender Vater von zwei Töchtern und Berater von Hartz-IV-Empfängern, Brigitte Podmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und Stefan Selke, Professor für Soziologie an der Hochschule in Furtwangen. Herr Selke, Sie sind ja sehr engagiert gewesen bei der Tafel. Sind Sie immer noch? Und Sie haben das wissenschaftlich begleitet, dieses Projekt. Was können diese Hilfsprojekte aus Ihrer Sicht leisten?
Also ich maß mir jetzt überhaupt nicht an, die Projekte zu beurteilen. Ich denke, die sind alle wichtig. Aber vielleicht drei Kriterien, mit denen man Hilfe beurteilen kann. Und das sind Kriterien, die stammen nicht von mir. Da zitiere ich jetzt eine Richterin des Bundesverfassungsgerichts, die auch am 9. Februar das Urteil mitverkündet hat. Sie hat gesagt, also Armut bedeutet nicht, dass man nicht mehr nach den Sternen greifen kann, sondern das bedeutet, dass man keinen festen Boden mehr unter den Füßen hat und dass man sich anderen ausgeliefert fühlt. Und das sind für mich zwei ganz pragmatische Prüfkriterien. Wenn ein Projekt helfen kann, dass jemand wieder festen Boden unter den Füßen hat und sich anderen nicht ausgeliefert fühlt, also etwas wissenschaftlich ausgedrückt, wenn es nachhaltig ist und wenn es Autonomie schafft für die Menschen, dass sie sich selbstbestimmt versorgen können wieder, dann ist so ein Projekt erfolgreich. Wenn aber ein Projekt, wie ich das jetzt zum Beispiel in meinen neuesten Recherchen erlebt habe im Bereich der Tafeln, dazu führt, dass eine insolvente Dame, die jetzt zur Tafel geht, mir erzählt, dass sie schon Angst hat vor dem Ende der Tafelkundschaft, weil sie ja dann nicht mehr berechtigt ist, zur Tafel zu gehen, dann ist das keine wirklich gute Hilfe, weil das nicht nachhaltig ist, weil dann jemand in ein Abhängigkeitsverhältnis schon gekommen ist, was sich verstetigt und was den Menschen eben nicht hilft, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und nicht von anderen abhängig zu sein oder ausgeliefert zu sein. Und alle Projekte, die das schaffen, das sind natürlich im Sinne von sozialer Nachhaltigkeit auch sinnvolle Projekte dann.
Herr Geiger, wie sehen Sie diese Projekte, diese Hilfsprojekte für Arme in Deutschland? Was können die leisten und was können sie nicht leisten?
Ja, ich denke, das Problem, wir hatten das vorher auch in der Tafeldiskussion, ist grundsätzlich, dass wir hier so eine Art Privatisierungssozialstaat haben. Es sind irgendwo teilweise Barmherzigkeitsprojekte, sage ich jetzt mal ein bisschen überzogen, und das ist halt das Problem. Barmherzigkeit ist kein Rechtsanspruch. Wir sollten eigentlich einen Rechtsanspruch haben, dass sich unsere Gesellschaft, unsere Politik, unser Staat um jeden kümmert und er darauf auch einen Anspruch hat. Das haben wir bei solchen Leuchttürmen, sage ich mal, ist es oft sehr schwierig, da abzugrenzen, wo ist da für die Betroffenen auch praktisch die Güte, die einseitige Behandlung. Wir haben bei den Tafeln zum Beispiel, ist es ein Problem mit der Asymmetrie. Also da kommt jemand hin und bekommt dann etwas. Es ist nicht so, dass er einen Anspruch hat. Es ist eine Art von einseitiger Solidarität. Da haben wir oft große Probleme mit. Und es ist das Hauptproblem, denke ich, ist dieser unter Umständen der Rückzug des Staates. Wir haben vorher auch schon diskutiert gehabt, es gibt teilweise den Verweis der Jobcenter auf solche Projekte, auf Kleiderkammern, auf Tafeln. Sie brauchen keine Gutscheine bekommen, haben wir in letzter Zeit zunehmend. Sie können ja auch bei der Tafel essen gehen. Da sind wir natürlich große.
Nicht.
Doch, das gibt's. Das gibt's wirklich in Einzelfällen.
Ich reise im Moment durch Deutschland, habe das seit Anfang des Jahres jetzt und spreche mit vielen Kundinnen und Kunden der Tafeln. Und zwar also ausschließlich mit Kundinnen, nicht mit Helferinnen. Und natürlich sagen das nicht alle, aber es ist mehr. Wir hatten die Diskussion vorhin auch, es ist mehr als ein Einzelfall. Es ist nicht die Regel, es ist nicht der Einzelfall. Keiner weiß verlässlich, wo das anzusiedeln ist zwischen Einzelfall und Regel. Aber es haben wir doch eine Handvoll von Personen immer wieder gesagt, und es wurde mir auch bestätigt von den Tafeln im Übrigen selbst. Das heißt, man muss da die Tafeln auch ein Stück weit in Schutz nehmen und vor Missbrauch schützen, weil sie nämlich tatsächlich instrumentalisiert werden durch diesen Imperativ, dann geht doch zur Tafel.
Sie haben das beispielsweise auch in den Schulen. Es gibt ja den Rechtsanspruch auf mehrtägige Klassenfahrten. Da wird meistens erstmal auf den Förderverein verwiesen.
Das wird gesagt, also der Staat zieht sich zurück und man verlässt sich darauf, dass es schon Hilfsprojekte gibt, die dann irgendetwas machen.
Man muss unterscheiden, ob wirklich das ein Ersatz ist für einen Rechtsanspruch, der dem Menschen zusteht, ob beim Jobcenter oder beim Sozialamt. Und da auf solche Angebote, wie Sie das beschrieben haben, zu verweisen, geht gar nicht. Das geht gar nicht und überhaupt nicht. Und alle, die sowas erleben, die sollen sich auch darüber beschweren, damit man dem auch nachgehen kann und damit man das konkret machen kann und sagen kann, so geht's nicht. Aber was auch passiert, und das finde ich nicht ehrenrührig, ist der Verweis auf Projekte, von denen es viele gibt in Berlin, die mit unterschiedlichem Anspruch Hilfe leisten wollen. So, und das finde ich wiederum in Ordnung zu sagen, auch zu verweisen an eine Beratungseinrichtung, die gut ist, oder an eine andere Einrichtung, die gut ist, und zu sagen, wende dich dahin, da kannst du Unterstützung bekommen. Da vermag ich nichts Ehrenrühriges dran zu finden.
Frau Klotz, das ist doch vollkommen in Ordnung.
Einsatz dazu. Vielleicht wissen Sie, warum die Menschen sich nicht beschweren, weil sie Angst haben, das Letzte, was sie noch da bekommen, zu verlieren.
Ich weiß, warum das so ist. Deswegen machen wir zum Beispiel bei uns im Sozialamt gerade eine Kundenbefragung, eine anonyme, um die auszuwerten und dann hinterher mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber zu reden. Trotzdem will ich hier sagen, wer sich schlecht behandelt fühlt, soll sich beschweren und soll seine Rechte als Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen.
Nee,
bei den Vorgesetzten
da haben Sie natürlich
da gehört es hin.
Probleme auch rechtlicher Seite, dass die meisten Betroffenen ihre Rechte nicht kennen oder verstehen können. Ich weiß nicht, wie viel. Sie haben bestimmt auch schon Bescheide gelesen. Sie haben das andere Problem, dass sie meistens nicht mal zum Teamleiter durchkommen, wenn sie nicht qualifiziert mitgehen. Herr Steger wird das kennen. Aber positiv, ich war noch nicht ganz fertig vorhin, das Projekt mit der Schuldnerberatung, das finde ich ganz klasse, in den Jobcentern. Da wundert es mich immer, das wäre vielleicht von Herrn Klever zu mitnehmen. In den Niederlanden ist es so, dass sämtliche Jobcenter und Sozialhilfeämter verpflichtet sind, auf unabhängige Beratung hinzuweisen, die in einem bestimmten Umfeld materiell ausgestattet in der Nähe der Jobcenter und der Sozialhilfeeinrichtungen sein muss. Das ist kommunal dort, also ein Gesetz vom Staat. Warum haben wir sowas in Deutschland nicht?
Sie hatten sich gemeldet.
Also die Frage war ja, welche Wirkung haben solche Projekte? Und ich würde sagen, selbst wenn der Sozialstaat tadellos funktionieren würde, was er nicht tut, dann bräuchten wir solche Projekte, weil es einfach richtig und notwendig ist, dass Leute sich auch bei unabhängigen Beratungsstellen informieren können. Sie sollen, auch wenn der Sozialstaat einwandfrei funktioniert, die Möglichkeit haben, sozusagen auch eine unabhängige Fragestellung loswerden zu können und da auch seriös beraten werden. Also deswegen finde ich diese Form, manchmal ist es ja hauptberuflich, nicht selten ist das auch ehrenamtlich, finde ich das als Ergänzung eines Sozialstaats richtig und notwendig und einen qualitativen Sprung. Aber es darf eben nicht der Ersatz von sozialstaatlichen Leistungen sein.
Ich glaube auch, dass hier Ergänzung unterstrichen werden muss. Wenn Sie was sagen, ich habe zeitliche Probleme.
Ja, ich wollte noch was sagen zum Rückzug des Staates. Und da gibt es aus meiner Sicht gerade eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir haben ja den Bereich der Beratungshilfe geregelt, also für die außergerichtliche Vertretung von zum Beispiel Hilfebedürftigen, ja. Wir erleben aber permanent, dass die Amtsgerichte, die diese Beratungshilfescheine herausgeben, aus Kostengründen, die immer weiter verknappen und dann an Beratungseinrichtungen zum Beispiel wie unsere verweisen. Das könnte man ja machen, wenn unsere Beratungseinrichtung über Steuermittel finanziert würde. Aber das ist einfach nicht so.
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich denke, wir haben einfach ein Stimmungsbild hier mal zusammengetragen. Wir wollen mal sehen, gibt es überhaupt Wege aus der Armut und wie könnten die aussehen? Dazu gleich mehr. Wir nehmen das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zum Anlass, im Forum über Armut und Wege aus der Armut zu diskutieren. Als Podiumsgäste begrüße ich Peter Klever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, BDA. Sibyl Klotz, Sozialstadträtin in Tempelhof-Schöneberg. Andreas Geiger, alleinerziehender Vater von 2 Töchtern und Berater von Hartz-IV-Empfängern. Brigitte Podmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Und Stefan Selke, Professor für Soziologie an der Hochschule in Furtwangen. Frau Podmer,
darf ich, wenn es um Wege aus der Armut geht, eine Grundsatzbemerkung machen? Ich finde, wenn man sich die Armut anschaut, mit der wir es heute zu tun haben, dann hat die eine gänzlich andere Qualität als meinetwegen die Armut in der Nachkriegszeit. Wir haben eine Situation, wo sich Armut regelrecht vererbt. Arme Eltern haben arme Kinder, die dann wieder zu armen Eltern werden. Und wenn Sie mich fragen, was wollen Sie tun, Frau Podmer, um das zu verhindern, dann kann ich irgendwie nur sagen, wir müssen in die öffentliche Infrastruktur investieren. Bildung, Förderung, Unterstützung, und zwar bei den Kleinen bereits anzufangen. Es muss so sein, dass alle Kinder in der Schule optimal gefördert werden. Und das muss eine Freiheit von Lehrmitteln sein. Das Mittagessen muss kostenfrei sein, sodass sozusagen die nächste Generation nicht wieder in die Armut kommt. So, jetzt sage ich aber gerne noch was dazu. Was ist sozusagen, was glaube ich tun zu müssen für diejenigen, die jetzt arbeitslos sind und wie ich finde, immer noch es darum geht, auch Menschen in Erwerbstätigkeit zu bringen. Nun sage ich wirklich nicht mehr Hauptsache Arbeit, sondern ich sage, es muss auch eine gut bezahlte Arbeit sein. Und da sage ich auch als erstes, ein Mindestlohn muss hier. Das kann nicht sein, dass in Deutschland arbeiten 2 Millionen Menschen für Löhne unter 5 Euro die Stunde. 6,5 Millionen arbeiten im Niedriglohnsektor. Aus Steuermitteln finanzieren wir den Lebensunterhalt. Das ist einfach grundlegend falsch.
Ja, Mindestlohn. Es gibt ja viele Aufstocker, sehr viele. Wird Milliarden für ausgegeben. Müsste da nicht Mindestlohn in Deutschland eingeführt werden? Und warum wehren sich die Arbeitgeber immer noch so dagegen, obwohl in vielen Branchen der Mindestlohn schon eingeführt worden ist, der tarifliche, und die Arbeitgeber da eigentlich sehr zufrieden mit sind?
Also um eines klar zu sagen, die Mitgliedsunternehmen unserer Verbände, die zahlen Löhne, die sind weit oberhalb dessen, was heute als Mindestlohn diskutiert wird.
Sie wollen Punkt sagen, eins, dass von den BDA
ich rede von den organisierten Arbeitgebern, von denen rede ich, und die zahlen Löhne, die sind weit über dem, was als Mindestlohn diskutiert wird. Aber jetzt will ich auch, ich kann weil da, nein, jetzt Sie haben mich gefragt,
dann wär's ja doch, wär's
Sie haben
ja
mich
kein
gefragt
Problem,
nach den, nein, ich,
Herr Klever, wenn der BDA sich für einen Mindestlohn aussprechen würde, wenn Sie sowieso schon alle drüber zahlen.
Also ich meine, es ist ja interessant, dass Sie gleich Ihr Feindbild organisieren wollen. Natürlich ist das ein Feindbild. Ja, klar, aber jetzt müssen Sie auch erlauben, dass man dazu eine differenzierte Meinung hat. Sie reden von 1,5 Millionen Leuten, die so wenig verdienen, dass sie Aufstocker sind. Von diesen 1,5 Millionen Menschen verdienen über 50% weniger als 400 Euro. Nicht, weil sie niedrige Löhne kriegen, sondern weil sie bewusst aufgrund der Hinzuverdienstgrenzen in eine solche Tätigkeit hineingehen. Ich rede von den 1,5 Millionen Aufstockern. Von denen, die in einer Vollzeittätigkeit sind, verdienen die Menschen im Durchschnitt 10,80 Euro. Die Mindestlohnforderung des DGB ist bei 8,50 Euro. Im Durchschnitt verdienen die 10,40 Euro. Frau Podmer, die können ja einen Faktencheck machen. Die, die in Vollzeittätigkeit sind, verdienen im Schnitt 10,50 Euro. Und jetzt sage ich etwas, dass wir einen Mindestlohn, der politisch festgeschrieben wird, nach meiner Auffassung nicht benötigen deshalb, weil ein politisch festgelegter Mindestlohn ist entweder so hoch, dass er Arbeit vernichtet, dann ist nicht die Alternative eine besser bezahlte Arbeit, sondern Arbeitslosigkeit. Oder der Mindestlohn ist so niedrig, dass wir ihn nicht brauchen, weil er unterhalb des Marktlohnes ist. Das ist nicht ein Thema, es ist ein Thema, das nach meiner Meinung politisch bei uns permanent hochgezogen wird. Aber es ist nicht ein Thema, das unser Armutsproblem tangiert. Das Armutsproblem ist nicht ein Lohnproblem in Deutschland. Das Armutsproblem in Deutschland ist ein Kinderproblem. Das ist ein Problem von Alleinerziehenden und es ist ein Bildungsproblem, nicht ein Lohnproblem in Deutschland.
Es ist auch ein Lohnproblem. Ja. Ich würde Ihnen auch gern sagen, warum. Also, wenn wir uns in Berlin das Lohngefüge angucken, stellen wir fest, dass 25% aller Erwerbstätigen in Berlin unter 900 Euro verdienen. Weitere 25% unter 1400 Euro. Und ich gehöre wirklich nicht zu denen, die nicht auch denken, wir müssen ganz anders nachdenken über eine materielle Absicherung jenseits der Erwerbsarbeit, auch über die Frage von, was Menschen Gesellschaft geben jenseits der Erwerbsarbeit. Aber das Programm programmiert Armut, das ist vollkommen klar. Und so richtig alles andere auch ist, das mit der Infrastruktur, das mit der Bildung, da will ich ja überhaupt nicht dagegen reden. Wenn wir es nicht schaffen, die Löhne wieder anzuheben, ja, hier in dieser Republik und in dieser Stadt, dann wird diese Armut, die ja schon beschrieben wurde in ihren Auswirkungen, sie wird größer werden und vor allem, wir bauen uns eine Altersarmut, die richtig eklatant wird und wo heute überhaupt noch nicht im Bewusstsein ist, in welcher Dimension und Größenordnung das auf uns zukommt. Wir merken das jetzt schon langsam, wie in den Sozialämtern die Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung ansteigen, wie sie mehr werden. Und ich will mal sagen, die zum Teil eben noch viel ärmer sind als diejenigen, die noch in einer erwerbsfähigen Alter sind. Die dürfen 2600 Euro Schonvermögen haben. Das riecht mich schon lange und zwar richtig auf. Und jeder Cent, jeder Euro, den sie drüber haben, der wird auf die Sozialhilfe angerechnet. Das ändert sich aber nicht, weil sie keine Lobby haben, ja, weil es keine politische Lobby für sie gibt. Und da gibt es wirklich richtig viele arme Menschen. Und wenn jetzt das Sparpaket der Bundesregierung auch noch sagt, was wir da einsparen, das ist unter anderem das, was die Menschen, die Arbeitslosengeld 2 bekommen, in die Rentenversicherung einzahlen. Das war sowieso nicht viel. Dann ist das ein weiterer Baustein dafür, dass wir uns die Altersarmut vorprogrammieren, die wir im Übrigen ja trotzdem hinterher, ich sag mal, bezahlen müssen. Also es ist ja absurd zu denken, man würde sich an der Stelle was einsparen. So. Deswegen hat das Einkommen sehr wohl etwas mit der Armutsproblematik zu tun und deswegen brauchen wir Mindestlöhne.
Herr Selke, ja? Brauchen wir Mindestlohn gegen die Armut?
Zu dieser Diskussion kann ich mich nicht qualifiziert äußern, das werde ich auch nicht tun. Ich will nur sagen, dass die Diskussion mehr Bildung, mehr öffentliche Infrastruktur und so weiter, das ist alles notwendig, aber nicht hinreichend. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend, weil allein mehr Bildung ja auch nicht das Problem lösen wird. Ja, wenn es nämlich irgendwann ein Vakuum gibt, ja, wo nur noch wirklich ein ganz geringer Teil der Bevölkerung überhaupt in Erwerbsarbeit kommt, dann ist es geradezu sträflich, so eine Suggestion und Illusion aufzubauen, dass mehr Bildung ein Allheilmittel ist. Es ist notwendig. Es ist notwendig, aber nicht ausreichend.
Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wir eine hohe Arbeitslosigkeit auf der einen Seite haben und einen riesen Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Und deswegen kann ich nur sagen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den arbeitslosen Erwachsenen, können wir uns jetzt entscheiden, ob wir in sie investieren oder sie ein Leben lang alimentieren. Und ich kann Ihnen nur sagen, Letzteres ist auch volkswirtschaftlich eine Milchjungenrechnung.
Mhm. Herr Geiger.
Ja, da haben Sie doch seit Jahren Zeit gehabt, ehrlich gesagt. Wenn ich mir die Qualifizierungsmaßnahmen teilweise angucke, wo ein ausgebildeter Doktor dann 3 Monate lang seine Kontoauszüge bei einem Qualifizierungsträger ausdrucken kann.
Ja, das ist Quatsch,
das ist furchtbar, was da teilweise passiert in dem Sektor. Ich will aber auch sagen, was ich ein Problem sehe, ist, ich kann es langsam nicht mehr hören, diese Diskussion. Ich habe den Eindruck, es wird heute immer gesagt, wir müssen in Bildung investieren. Für mich hört sich das an, wie wenn dahinter steht, dafür sparen wir Leistungen ein.
Nein.
Wir geben euch Bildungsgutscheine. Doch, das ist, was ist denn, was wird denn gemacht im Bildungsbereich? Wenn ich mir angucke, ich komme aus Rheinland-Pfalz, da blickt kein Mensch mehr durch von diesen ganzen neuen Säulen, die da durchs Dorf getrieben werden, beziehungsweise durchs Bundesland, welche Schulformen richtig sind, welches ähnlich ist. Es ist trotzdem nicht genug Geld da. Wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dürfen jetzt ab 2-Jährige, haben einen Kindergärtnerin in Anspruch. Ich habe kürzlich eine Erzieherin von früher getroffen, die haben gesagt, wir haben keinerlei Mittel für Personalaufstockung, geschweige denn für eine Erweiterung der Gebäudeeinheiten und ähnliches. Es wird ständig über Bildung geredet, aber gemacht wird nichts. Wir haben das Problem, sehe ich, wollte ich noch kurz sagen, Altersarmut wird ganz schwierig werden. Da sind die Kommunen dran, wenn da gestrichen wird. Ich meine, das sind pro Jahr Hartz IV, haben sie ca. 2,50 Euro dann in der Altersrentenversicherung gezahlt. Also muss man 200 Jahre Hartz IV beziehen, um dann vielleicht überhaupt auf die Grundrente zu kommen. Da gehen uns die ganzen Kommunen kaputt, die jetzt schon kaputt sind. Das wird eine Katastrophe werden. Und wir haben in letzter Zeit vermehrt bei Jugendlichen unter 25-Jährigen, auch aufgrund des Sanktionsregimes, das sie damals errichtet haben, gerade bei den unter 25-Jährigen, haben wir jetzt in den Wohnungslosen und Obdachlosenheimen haben wir einen Anstieg, einen völligen Wandel der Kundschaft in Anführungszeichen, da haben wir immer mehr Jugendliche unter 25-Jährige, die da reinkommen und immer weniger ältere Obdachlose, die da reingehen. Wir werden einen Anstieg der Jugendkriminalität haben, wir haben einen Anstieg in der Kriminalität, in der Individualkriminalität, weil sich die Aggressionen nicht zusammenhäufen, sondern in der Schwerst-Individualstraftäter, wie man es nennt, da haben wir wirklich massive Probleme und da will ich nicht nur über Bildung immer reden oder Bildung als Allzweckmittel. Und da müssen Sie bei den Jobcentern qualifizieren. Das
wir wollten aber eigentlich auch bei dem Thema bleiben, was können wir hier und heute für die Menschen, die arm sind, tun, damit sie aus der Armut herauskommen. Wir haben das hier bei den Hilfsprojekten gesehen, wo man versucht, die Menschen an die Hand zu nehmen, aber haben auch gesehen, dass es sehr problematisch ist, dass der Staat sich denn ein wenig zurückzieht und sagt, naja, da gibt es ja die Hilfsprojekte, da können Sie denn Hilfe in Anspruch nehmen, von uns bekommen Sie nichts. Was müsste denn gemacht werden, Frau Klotz?
Also ich will erstmal das mit den Hilfsprojekten sagen. Berlin hat ja eine ausgeprägte Projektestruktur und wenn die nicht so gut wäre im Großen und Ganzen, dann würde die Situation der Armen in dieser Stadt entschieden schlechter sein und das ist einfach ein ganz wichtiges, ein ganz zentrales Angebot und das will ich jetzt einfach an der Stelle auch nochmal sagen. Weil das sonst so vorhin in so einen Negativ-Touch gekommen ist, der mir an der Stelle nicht gefällt. Auf die Frage zu antworten.
Ja.
Ich denke, bin nach wie vor ein Fan des Slogans, dass es besser ist, Arbeit anstatt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Ich glaube auch, dass alle oder fast alle, auch die langzeiterwerbslos sind, dass die Stärken haben, dass die Ressourcen haben, dass die etwas können, von dem andere Menschen einen Nutzen ziehen können. Und deswegen finde ich, dass wir wirklich uns aufhören sollten, in die Tasche zu lügen und einen auf Dauer eingerichteten sozialen Arbeitsmarkt an der Stelle zu schaffen, wo diejenigen, die nicht mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf dem Erwerbsarbeitsmarkt, ob mit oder ohne Mindestlöhne, einen Job bekommen, in die Lage versetzt werden, etwas zu tun, etwas Sinnvolles zu tun, nicht nur zusätzlich und im öffentlichen Interesse, wie es im SGB II heißt, ja, sondern ich würde gerne noch den Begriff sinnvoll dazu setzen und damit auch erleben und die Gesellschaft sieht und erlebt damit auch, dass sie wichtige Menschen und Teile der Gesellschaft sind und dass sie etwas tun für uns alle und dafür kriegen sie dann auch Respekt. Das finde ich einen ganz wichtigen Baustein von Antwort, wie man etwas gegen die Armut tun kann, auf die es ansonsten, glaube ich, keine einzige Antwort gibt, sondern wir werden ein Bündel von verschiedenen Maßnahmen und Strategien verfolgen müssen, um da einen Schritt weiterzukommen. Es gibt nicht die eine Antwort darauf.
Herr Selke. Dürfte ich daran anschließen? Also Sie haben gefragt, wie kann man hier und heute helfen? Also ich glaube, etwas abstrakter gesprochen, aber nicht so abstrakt wie die Diskussion über Modelle. Einen Bewusstseinswandel brauchen wir. Wir müssen uns fragen, reicht denn die gute Sache allein? Sie sprachen von einer dichten Projektstruktur, das ist eine gute Sache. Aber reicht diese gute Sache allein? Meine Antwort ist nein. Die gute Sache reicht eben nicht, weil man auch die Folgen bedenken muss. Und es gibt Projekte, da gibt es nicht unbedingt negative Folgen. Es gibt auch Projekte oder Projektstrukturen, wie zum Beispiel die Tafeln, bei denen langfristig die Gefahr besteht, dass sie dazu beitragen, dass Verantwortung sich verlagert, ja, vom Staat, von Rechten, von Bürgerrechten hin zu Almosen. Und dann reicht eben diese schöne, dichte Projektstruktur nicht. Dann kommt es zu einer Spaltung der Gesellschaft. Und Nutzen haben natürlich die Menschen, aber die Frage ist, für wen? Und wer bezahlt für diesen Nutzen? Und von Respekt allein werde ich auch nicht satt. Ja? Also das ist ja die Frage, die ich mir da stelle. Und da braucht man, glaube ich, muss man wirklich mit einem Bewusstseinswandel rangehen und nicht an die appellieren, die auf der Verliererseite sind, sondern Bewusstseinswandel brauchen die, die an verantwortungsvollen Stellen stehen und sich dann zum Beispiel vorstellen können, dass es so aussieht, wie es beschrieben wurde.
Herr Geiger, wie stehen Sie dazu? Sie sind ja ganz nah an der Praxis.
Ich denke mal, was für uns aus jeden Fall wichtig wäre, Herr Kleber wird mir wahrscheinlich jetzt nicht zustimmen, ist erstmal, wir müssen erstmal schauen, wir sagen immer nach 3 Wochen am Ende des Monats, wir müssen die materiellen Leistungen erstmal auf ein gewisses Niveau heben und vor allem transparent auf ein Niveau heben. Da hat uns das Bundesverfassungsgericht Vorgaben gegeben. Das wäre wichtig, weil auch meine Erfahrung ist, dass sich die Menschen immer mehr zurückziehen, wir erreichen sie immer weniger. Das klingt jetzt vielleicht schrecklich wegen Lohnabstandsgebot, ähnlichen Diskussionen. Ich denke, das wäre mal ein Ansatz, weil wir halt auch in der Beratung feststellen, dass die Menschen immer vereinzelter und immer aggressiver auch werden, auch untereinander. Das wäre so der erste Punkt. Dann denke ich, wenn wir Projekte, wir bräuchten einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigung aufbaut und der müsste vor allem mit den Betroffenen zusammen erarbeitet werden. Wir haben ja das Problem, dass immer mehr Menschen völlig aus dem System kippen.
Engagieren sich Arbeitgeber sozial. Und könnten Sie sich nicht sozial engagieren, indem Sie zum Beispiel direkt mit Projekten zusammenarbeiten, wo dann zum Beispiel Frauen, die zum Beispiel straffällig geworden sind, eine Chance bekommen, erstmal in einem Praktikum, vielleicht dann später einen Arbeitsplatz zu bekommen?
Der Arbeitgeber ist ein Mensch wie Sie und ich. Und der ist so engagiert, wie Sie und ich sind. Da gibt es welche, die machen was. Der eine unterstützt den Kindergarten, der zweite unterstützt die Schule, der dritte unterstützt den Schützenverein, der vierte spendet für Amnesty International oder was auch immer. Das gibt es millionenfach in unserem Land. Aber die sozialste Tat, die ein Arbeitgeber machen kann, ist, das Risiko einer Unternehmung auf sich zu nehmen, zu sagen, ich sehe hier einen Markt und dann loszulegen und zu sagen, und ich stelle Leute dafür ein. Aber es muss sich am Ende rechnen. Der Arbeitgeber wird nie eine Unternehmung aufmachen, wo er von vornherein sieht, ich muss mehr in die Arbeitnehmer investieren an Lohn und Geld, als ich jemals aus diesem Geschäft zurückkriege. Wer das von Arbeitgebern verlangt, macht unsere Wirtschaft kaputt. Und ich glaube, dass jedenfalls die Klientel, die ich vertrete, ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit dem Thema Mindestlohn, überhaupt nichts zu tun hat, weil der Durchschnitt dessen, was bei uns bezahlt wird, sind 21,80 Euro. Also das ist jenseits von Gut und Böse, wenn man die Dimension von Mindestlöhnen nimmt.
Dann nochmal meine Sache, ich sage es jetzt nochmal, wenn der Stundenlohn bei Ihnen durchschnittlich so hoch ist, dann kann man ja einen Mindestlohn von 8,50, so wie der DGB es fordert, einführen. Aber die Diskussion will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, die hatten wir ja schon. Das war unser Forum Armut und soziale Ausgrenzung, Wege aus der Armut, anlässlich des Europäischen Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, das sind Peter Kleber vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, Sibyl Klotz, Sozialstadträtin in Tempelhof-Schöneberg, Andreas Geiger, Hartz-IV-Berater, Brigitte Potmer, Grüne Bundestagsabgeordnete und Stefan Selke, Soziologieprofessor. Und ich bedanke mich nochmal bei der Nationalen Armutskonferenz für die Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und ich bedanke mich nochmal bei der Nationalen Armutskonferenz für die Zusammenarbeit und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss. Das war die Sommerwiederholung des Forums vom 4. Juli. Armut und soziale Ausgrenzung – Wege aus der Armut.